Warnung: Dieser Beitrag kann Spuren von sehr großen Zahlen enthalten. Wir alle kennen noch die Potenzrechnung aus der Schule. Das war der Zeitpunkt, an dem die meisten von uns noch halbwegs mitkamen. Ausgestiegen ist die Mehrheit dann kurz drauf, als die Algebra begann. Ich verdanke es Herrn Landwehr, dass mein Interesse an diesem wunderbaren Fach die Schule überlebte. Vielen Dank und großen Respekt an einen großartigen Lehrer. Gerade ist wieder viel die Rede von Potenzrechnungen und das aus noch weniger erfreulichen Gründen als nur Mathematikunterricht. Und ja, ich habe Mathe geliebt, aber ich wusste oder ahnte zumindest damals schon, dass man sich damit in Deutschland ins soziale Abseits begibt. So ein Virus, das hat man in den Tagesthemen jetzt so häufig gehört, dass es einem exponentiell zu den Ohren rauskommt, verbreitet sich genau exponentiell. Jeder Angesteckte steckt im Schnitt eine bestimmte Anzahl anderer Menschen an, und wenn diese Zahl, die in der Epidemiologie Basisreproduktionswert oder kurz R0 genannt wird, wenn diese Zahl größer 1 ist, dann wächst die Anzahl der Infizierten. Ich werde gleich erläutern, was wir als Game Designer daraus lernen können. Denn erstens gibt es nichts, aus dem wir als Game Designer nichts lernen können, und zweitens wird diese Kolumne genau deshalb in einem wesentlich launigeren Ton enden, als sie gerade begonnen hat. Versprochen. Diese Vermehrung der Infizierten jedenfalls läuft so lange, bis ein gewisser Grenzwert erreicht ist, die inzwischen allseits bekannte Herdenimmunität. Denn das Infizieren klappt nur einmal. Einmal gesundet, kann das Virus gegen die Abwehrkräfte des Organismus erstmal nichts mehr ausrichten. Manchmal ein Leben lang, manchmal nur für einen bestimmten Zeitraum. Das hat zur Folge, dass das Virus immer weniger Wirtsorganismen findet, die es nicht abwehren können. Der Basisreproduktionswert sinkt also zunächst langsam und dann schneller, weil auch diese Funktion eine exponentielle ist, wenn auch invers, und fällt irgendwann unter 1. Das Virus stirbt dann entweder aus oder lebt in sehr wenigen Organismen fort, mutiert oder zieht irgendeinen anderen Trick aus der Kiste, die Mutter Natur so bereitstellt. Beim Errechnen des Werts der Herdenimmunität sind viele Faktoren beteiligt, aber der Basisreproduktionswert spielt auch hier eine entscheidende Rolle. Je höher er ist, desto mehr Menschen müssen immunisiert sein, um Herdenimmunität zu erreichen. Das ist der Grund, warum sie beim Masern erst bei ca. 95% Immunität erreicht ist, während der handelsüblichen Influenza etwa 40% reichen. R0 ist nämlich bei Masern etwa 10-mal so hoch wie bei der Influenza. Das Problem dabei ist, dass diese exponentielle Art des Wachstums, so klein es anfangs auch sein mag, irgendwann extrem schnell wird. Und schon kleinste Unterschiede in der Basisreproduktionszahl wirken sich nach gar nicht so vielen Generationen massiv aus. Der Unterschied beispielsweise zwischen der Influenza und Covid-19 ist der zwischen einer Basisreproduktionszahl von 2 oder 3. Grippe hat den Wert 2. Damit verhält sie sich so wie die Reiskörner auf dem berühmten Schachbrett Alexander des Großen. Auf dem ersten Feld liegt ein Reiskorn, 10 Felder weiter liegen 1024, auf dem 21. liegen schon über 1 Million, ab dem 31. 1 Milliarde und so weiter. Wenn Alexander das gezahlt hätte, hätten alle Reisernten der Welt nicht ausgereicht. Er zog es also der Legende nach vor, den Erfinder des Schachspiels hinzurichten, damit die Staatskasse flüssig blieb. Covid hat die Basiszahl 3. Wenn der mythische Erfinder des Schachspiels statt einer Verdopplung eine Verdreifachung der Reiskörner gefordert hätte, von Feld zu Feld, dann mag der Unterschied auf den ersten Blick nicht so groß erscheinen. Aber nach 20 Feldern wären aus der 1 Million Reiskörner 3,5 Milliarden geworden. Auf dem 31. hätten sich nicht 1 Milliarde Körner getummelt, sondern 205 Billionen. Über das gesamte Schachbrett verteilt hätte der gute Alex satte 11 Milliarden Mal mehr Reiskörner zahlen müssen, als er auch so schon nicht berappen konnte. Nicht 11 Milliarden Reiskörner mehr, sondern 11 Milliarden Schachbretter, von denen schon das erste seine Möglichkeiten bei weitem überschritt. Wir reden von konservativ geschätzten 23 Trilliarden Tonnen Reis. Das entspricht in etwa dem vierfachen Gewicht der Erdkugel. Und damit wäre die aktuelle jährliche und weltweite Reisernte bis ins Jahr 45 Billionen nach Christus abgedeckt. Und ja, wir haben mit einem einzigen Reiskorn angefangen und wir beschreiben die Entwicklung über 64 Generationen, was in menschlichen Generationen etwa den Zeitraum seit dem Ende des Römischen Reichs umfasst, also gar nicht mal eine so lange Zeit. Die Erhöhung der Basis in der Exponentialrechnung ist halt nicht nur ein einfacher Faktor, den man im selben Verhältnis aufs Ergebnis umrechnen kann. Ihr merkt, werte Hörer, ich habe Spaß an solchen Zahlenspielchen, aber ich gebe gern zu, so etwas wie exponentielle Zahlen, das ist schon konzeptionell nicht unbedingt einfach. In der Realität scheint dieses rasant sich steigernde Wachstum sowohl die Psyche wie auch den Intellekt des Menschen, wie wir gerade überall auf der Welt sehen können, zu überfordern. Ich habe mir dann die Frage gestellt, gibt es eigentlich Spiele, die solche irgendwann völlig aus dem Ruder laufenden Funktionen verwenden? Und zwar Spiele, die keine solchen Simulationen sind. Plague Inc. verwendet natürlich die der Wirklichkeit einer Pandemie zugrunde liegenden Mechaniken und verfügt damit natürlich auch über Mechanismen, die schnell ansteigende Kurven auch wieder einfangen. Zunehmende Immunität, Entwicklung von Impfstoffen etc. Aber, habe ich mich gefragt, was wissen wir Game Designer eigentlich darüber? Theoretisch und in der praktischen Anwendung. Die Natur und Plague Inc. zeigen ja, dass es Möglichkeiten gibt, solche Entwicklungen wieder einzufangen. In solchen Fällen gehe ich ins Netz und rufe Ian Schreibers in einem Blog festgehaltene Vorlesung zum Thema auf. Die ist für jeden, der sich ernsthaft mit Balancing und der Mathematik hinter Spielen beschäftigt, Grundlage für einfach alles. Im zweiten Kapitel verhandelt er Zahlenrelationen. Und zu den exponentiellen Zahlenreihen gibt er mal als erstes die Warnung aus, da die Zahlen sehr schnell unerschwinglich werden, muss man bei der Verwendung exponentieller Beziehungen vorsichtig sein. Im Hinterkopf hat er da offensichtlich Kosten für irgendetwas. Für Belohnung gilt der Satz dann natürlich invertiert. Wenn diese völlig aus dem Ruder laufen, bedeuten sie irgendwann nichts mehr, weil alles sofort erschwinglich wird. Von allen Zahlenreihen steigen die exponentiellen am schnellsten an. Sie lassen sich auch durch keine andere Zahlenreihe im Zaum halten. Ich kann die Zahlen einer exponentiellen Reihe durch jede andere Reihe teilen. Sie werden immer irgendwann gigantisch groß. Ich kann sie sogar durch eine andere exponentielle Reihe teilen. Solange deren Basiszahl geringer ist, werde ich das Ergebnis irgendwann nicht mehr im Zaum halten können. Siehe das Verhältnis von Covid zu Influenza. Prinzipiell gilt aber, nur eine andere, genauso schnell oder schneller steigende exponentielle Reihe kann eine exponentielle Reihe im Zaum halten, was mathematisch heißt, einem Grenzwert zuführen oder zumindest in die Linearität zwingen. Es gibt natürlich andere Wege, solche Reihen zu begrenzen. Man kann Brute Force einen Höchstwert festlegen. Darüber geht es dann nicht. Irgendwann sind alle verfügbaren Elemente erfasst und natürlich ist so ein harter Abbruch nicht elegant. Das Spiel zeigt, dass es keine Lust mehr hat, noch mitzuspielen. Mehr Geld, Kohle, Edelsteine, was auch immer, gibt's nicht, basta. Das wollen wir als Designer natürlich vermeiden, denn nicht nur ist es wenig elegant, es demotiviert den Spieler auch. Also schaffen wir Mitigationsmechaniken, die wir dann teilweise in der Natur abschauen, zum Beispiel bei einer Pandemie. Wenn wir also definieren, dass eine bestimmte Mechanik auf jedes verfügbare Objekt nur einmal angewandt werden darf, dann wird auf diese Weise ein Mechanismus eingefügt, der die Basisreproduktionszahl mit steigender Anwendung der jeweiligen Mechanik sinken lässt, bis sie irgendwann unter 1 sinkt. Das heißt, es wird nicht mehr zum Beispiel 2 hoch n gerechnet, sondern 0,9 hoch n. Und das Ergebnis dieser Operation ist für n gleich 2 nur noch 0,81. Über Zeit wird die Mechanik also nicht mehr alles beherrschen, sie wird im Gegenteil aussterben oder in Nischen überleben und auf nachwachsende Ressourcen warten, die ihre Mechanik noch nicht ausgesetzt waren. Nun ist es aber so, dass ich als Designer gelegentlich Reihen brauche, die schneller als linear ansteigen, also immer mit derselben Größe von Schritt zu Schritt. Wer sich mal anschaut, wie hoch die Anforderungen an die Erfahrungspunkte eines Levelaufstiegs in einem RPG sind, wird da feststellen, dass es halt nicht immer dieselben 1000 Punkte sind, sondern dass die benötigte Zahl an Erfahrungspunkten mit jedem Level höher wird. Hier liegen in der Regel geometrische Reihen vor, die aus der Summe ihrer Glieder bestehen. 1 plus 2 plus 3 plus und so weiter. Auch diese Reihen steigen schnell an und werden irgendwann sehr groß, zumal ich eine solche Reihe ja auch noch mit einem Faktor belegen und so in ihrer Wachstumsgeschwindigkeit sehr gut kontrollieren kann. Ich kann aber auch noch etwas anderes damit machen. Ich kann solche Reihen sehr schön wieder in ihre Wirkmächtigkeit zurückfahren, indem ich sie durch eine exponentielle Reihe teile. Die wächst, wenn ich sie richtig designe, am Anfang viel langsamer als die geometrische Reihe im Nenner. Aber irgendwann überholt sie diese und ab dann tendiert die Wirkung dieses Features gegen Null. Ich kann also, wenn ich das benötige, die Mächtigkeit eines Spielfeatures sehr schön in einer nicht wirklich voraussehbaren asymmetrischen Glockenkurve steuern und eingeschränkte Vorhersehbarkeit die macht FIFAs interessant. Ich habe ein wenig rumgefragt und nachgeforscht, habe aber erhebliche Schwierigkeiten gehabt, irgendwelche Spiele zu finden, die mit erkennbarer Sicherheit so vorgehen. Ich hätte auch Fabian Fischer fragen können, der mir wahrscheinlich sofort ein paar Dutzend Spiele genannt hätte, aber irgendwie fühlt sich das nach Cheaten an. Die Gründe, warum solche Spiele nicht immer einfach identifizierbar sind, sind verständlich. Denn die dahinterliegende Mathematik verraten einem die Spiele ohne Blick in den Source Code ja nicht. Und man kann sehr ähnliche Kurven und Verläufe mit sehr unterschiedlichen Methoden erreichen. Und auch wenn ich solche Mitigationsstrategien einbaue, gilt immer noch, dass die entsprechenden Mechaniken Gefahr laufen, das Gameplay schnell zu überwältigen, für eine Weile so beherrschend zu werden, dass sie für diese Zeit das Spiel uninteressant werden lassen, weil sich, auch das können wir gerade in der Realität betrachten, dem Diktat der großen Zahl jede spielerische Entscheidung unterwerfen muss. Das Spiel würde genauso einfrieren wie unsere Gesellschaft zum Zeitpunkt, an dem ich diesen Text verfasse. Da können die Ökonomen noch so rumheulen, die leicht auszurechnende Möglichkeit einer Überwältigung der Gesundheitssysteme mit daraus resultierenden Millionen von Toten innerhalb weniger Wochen schlägt, das sollte der humanitäre Konsens sein, alle wirtschaftspolitischen Bedenken. In einem Spiel würde die Entscheidungslage wahrscheinlich ähnlich trivial. Die exponentielle Reihe macht alle gegen sie gewandten spielerischen Entscheidungen sinnlos, zumindest jenseits eines Aktes aufrechter und prinzipieller Nichtunterwerfung. Soweit die Theorie. Exponentielle Reihen sind im Game Design schwierig, mit Vorsicht zu genießen und vielleicht besser zu vermeiden. Aber genau dafür gibt es ja Games, um dann auszuprobieren, was eigentlich passiert, wenn mir diese Designregeln einfach mal egal sind. Es gibt nämlich, und hier beginnt der launigere Teil der Kolumne, ein ganzes Spielgenre, das die große Zahl angstfrei umarmt und sagt, wie bitte? Die große Zahl will mein System beherrschen? Ha! Ich kenne aber noch größere Zahlen. Es ist ein System, das gar nicht erst versucht, die exponentiellen Reihen einzufangen. Die Antwort dieses Genres ist stattdessen, ein großes Feuer mit noch größerem Feuer zu bekämpfen. Wenn die Reihen, die für den Spieler arbeiten, ihn immer reicher machen, dann setzen diese Spiele einfach die Spielziele immer höher. Und zwar noch höher, als der Spieler mit seinen aktuellen exponentiellen Reihen in vernünftiger Zeit erreichen kann. Mir doch egal, sagt sich das Genre, mit was für absurd hohen Zahlen du hantierst, ich kann noch höhere. Ich rede, die meisten werden es geahnt haben, vom Genre der Klickerspiele. Deren gemeinsames Merkmal die Begeisterung und das lustvolle Auskosten von Hyperinflation ist. Auf dieses Genre wird gern ein wenig verächtlich herabgeschaut, aber meines Erachtens ist das ein großer Fehler. Denn einige von ihnen zeichnen sich nicht nur dadurch aus, dem Game als Form vollkommen entgrenzte Zahlenräume zur Verfügung zu stellen. Sie bieten oft genug auch sehr geschickt inszenierte, überraschend vielfältige und teilweise ebenso überraschend subtil arbeitende Spielmechaniken, die häufig reizvolle Entscheidungssituationen und strategische Möglichkeiten öffnen und im Falle meines Favoriten, dem Cookie-Clicker, auch noch eine narrative Ebene erschaffen, die an Absurdität und wonnevoll inszenierter Lust an Nonsens zuweilen an Monty Python erinnert. Die große Zahl wird hier Teil nicht nur des spielerischen Konzepts. Die jeweils nächstgrößere Zehnerpotenz wird brillant wie die Möhre am Stock vor die Nase des Spielers gehalten, immer in Sicht, niemals in sofortiger Reichweite. Das Balancing versagt dem Spieler dabei entgegen aller Regeln der Psychologie nie das Gefühl, dass es noch immer nicht reicht, noch immer weitergeht, dass man noch lange nicht am Ende ist. Die sinnlose eigene Gier wird zum Spielsinn. Irgendwann einmal hatte ich deutlich mehr Cookies produziert, als dieses Universum an Atomen zur Verfügung steht. Na und? Wer sagt, dass der Cookie-Clicker in unserem Universum spielt? Die Zahlen selbst, die irgendwann nur noch in ihrer Zehnerpotenz dargestellt werden, ich produzierte dann 1,78 mal 10 hoch 112 Cookies pro Sekunde, werden Teil dieser sich selbst genießenden Erzählung des reinen, sich beständig fortzäunenden Wahnsinns, in der dann irgendwann auch mal ganz konsequent alles egal ist, sodass die dann noch auftauchenden Lovecraftschen Monster, Wurmlöcher, aus denen man natürlich massenhaft Cookies zaubert, sowie Weihnachtsmann, Osterhasen und Schokodrachen ganz nebenbei als natürlicher Teil dieser Cookieverse genannten Spielwelt akzeptiert werden können. Die absurde Zahl rechtfertigt die absurde Erzählung nicht nur, sie ermöglicht sie erst. Nur konsequent dass das Game dann auch noch eine Roguelike-ähnliche Wiedergeburt vorsieht, die einigermaßen regelmäßig attraktiv wird, weil sie mit schönen Belohnungen lockt, die den Spieler in der nächsten Runde schneller vorwärts und insgesamt weiterkommen lässt. 535 Upgrades gibt es in dem Spiel. Jedes einzelne bewirkt nicht viel. Eine graduelle Veränderung im Subprozentbereich an der Basiszahl hier, ein noch kleinerer Multiplikator da, eine Verdopplung der Effizienz eines Gebäudetyps, von denen es aber viele gibt, und diese Verdopplungen sind teuer und nur temporär wirksam. 439 Achievements gesellen sich hinzu und auch diese haben per Metagame ihre Auswirkungen. Hinzu kommen die besagte Wiedergeburt, Golden Cookies und eine weitere Unzahl an Stellschrauben, die alle aufs Feinste miteinander interagieren und so ihre inflationäre Potenz entwickeln. An Spieltiefe kann das Game, wenn man einmal ernsthaft unter die absurd lackierte Motorhaube schaut, wahrscheinlich mit großen Rollenspiel-Blockbustern mithalten. Es hat dieses Spiel halt kein Ziel, außer dem immer neue Gründe zu finden, noch weiterzumachen, noch die nächste Zehnerpotenz zu erreichen, wirklich alle Achievements und Upgrades auszureizen. Was mit den dann unausweichlichen Neustarts schon ein paar Wochen dauern kann. In der Umarmung der Unfassbarkeit seines Sujets, nämlich eines Universums, das nicht nur mechanisch, sondern auch narrativ auf der zentralen Ressource von Cookies pro Sekunde aufbaut, in der Unfähigkeit des menschlichen Geistes, die Bedeutung der Menge und des Wachstums wirklich zu begreifen, ihnen einen Sinn zu geben, wird die Sinnverweigerung auf der narrativen Ebene des Games zum Kommentar des Geschehens. Das Game vollzieht für das Spiel als Form, was der Dadaismus für das Gedicht geleistet hat. Es erhebt die Sinnverweigerung zum formalen und inhaltlichen Prinzip. Und verwendet dabei in seiner Mathematik auch noch konsequent die Zahlen 6 und 7, die als Symbole für Hölle und Himmel gelten, die in der Multiplikation 42 ergeben, eine Thematik, der sich auch die Narration dann wieder in zelebrierter Sinnverweigerung annimmt. Und ganz nebenher ist dieses Spiel dann auch noch ein Beispiel dafür, wie bestimmte Mechaniken bzw. ihr Balancing und die dahinter steckenden Formeln die narrative Natur eines Games direkt beeinflussen. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, innerhalb der Zahlenakrobatik, die ein Clicker-Game verwendet, auch eine ganz ernsthaft erzählte menschliche Tragödie unterzubringen. Ich würde tendenziell eher dagegen wetten. Eine irgendwann sich selbst einfangende Pandemie als Hintergrund? Klar. Aber ein ständig sich selbst fortzeugender, niemals endender Zahlenwahnsinn? Doch selbst wenn. Ich denke, der Punkt, den ich seit Jahren bei meinen Studierenden und Zuhörerinnen rüberbringen will, wenn es um narratives Design geht, ist auch in diesem Spiel evident und leicht sichtbar. Mechaniken und bestimmte Balancings haben ihren eigenen Charakter. Und als narrativer Designer muss ich diesen Charakter verstehen und aufnehmen, in meiner Narration verarbeiten, damit beide perfekt zusammenarbeiten können. Ob Orte, dem Kopf hinter Cookie Clicker, dies so klar war, als er das Game konzipierte, ist mir nicht bekannt. Manchmal passieren solche Dinge zufällig. Aber als einen Beleg meiner Theorie nehme ich das Game dennoch. Und die sehr bewusst gewählte Mathematik, die Zahlen 6 und 7 wurden ja sehr wahrscheinlich nicht zufällig gewählt, spricht dafür, dass hier jemand ganz genau wusste, was er tat. Für diejenigen, die es jetzt spielen wollen, seid gewarnt. Der Cookie-Clicker macht hochgradig süchtig. Und ihr solltet euch vorher unbedingt einen Autoklicker irgendwo runterladen, sonst gibt es eine fette Sehenscheidenentzündung. Aber vielleicht finden sich ein paar Freunde weit entlegener Zahlenräume, die ihre Spielstände übers Forum teilen, sodass man sie sich mal anschauen und mit dem Kopf schütteln kann. Die Spielstände sind nämlich nur recht kleine Textdateien, wahrscheinlich kürzer als die absurden Zahlen, die das Game produziert, wären, wenn man sie ausschriebe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.